Vor der CD und nach der CD. Der Wingenfeller-Podcast. Alte Männer erzählen vom Krieg.
Moderiert von mir, Oliver Plöger.
So, liebe Leute, willkommen bei der dritten Folge, dritten Episode.
Alle guten Dinge sind drei.
Verrückt. Das werden wir sehen. Vor der CD ist nach der CD der Wingenfeller Podcast. Liebe Leute, Kai und Thorsten.
Yes, yes.
Schön, dass wir wieder zueinander gefunden haben. Wir müssen nicht drum herum reden, wir sind in den 90ern angekommen. Genau. Und die 90er waren tatsächlich die Zeit, wo ich bin im Baujahr 77 und ich glaube, es war 92, da habe ich das erste Mal von eurer Band überhaupt gehört. Und zwar lief damals auf Viva oder MTV, weiß ich nicht mehr.
MTV.
Video zu Radio Orchid.
MTV.
Und ich habe tatsächlich, ich fand den Song so geil, habe den aber erst so ab Minute 1,30 oder so rübergesappt und habe danach, ich hatte immer so ein VHS-Tape im Videorekorder meiner Schwester parat, wo ich gute Sachen aufgenommen habe. Und dann habe ich bestimmt 3 Tage darauf gewartet, dass der Song wieder kam, damit ich den von Anfang an auf VHS aufnehmen kann. Was war das damals für eine Zeit für euch? Speziell als, weil wie gesagt, Musikfernsehen war damals riesig, maßgebend, enorm einflussreich und dann kam dieses Video.
Naja gut, der Podcast heißt ja Vor der CD ist nach der CD und im Grunde könnte auch heißen, vor dem Video ist es vielleicht nach.
Aber Videos gibt's ja noch.
Nach MTV.
Ja, okay.
Obwohl, das kommt ja auch wieder.
Ja.
Na gut, wir haben damals in der Anfangszeit waren wir noch, da gab es Tele 5 noch, das sagt gar keiner mehr was. Die haben Videos
wir schon,
gespielt.
Ja. Ne?
Und wir sind dann hingefahren nach München über Nacht und haben dann irgendwie vollkommen übernächtig da eine Live-Performance vor Greenscreen gemacht und die haben dann Bilder eingescannt aus Wüsten und so Krams. War das teuerste Video bei Tele 5 seit Ewigkeiten, weil die Bilder nicht rechtefrei waren später.
Luftaufnahmen
von einem Flug über die Sahara.
Das ist übrigens das einzige Video, was es zu Time to Wonder jemals gegeben hat.
Und es hat keiner.
Genau, kein Mensch hat das
scheiße. Wir auch nicht.
Nee, wir auch nicht. Und Tele 5 hat es natürlich nie mehr rausgerückt, weil das natürlich illegal ist.
Also. Ja, und als dann aber MTV anfing, war das natürlich für uns alle eine Riesenoffenbarung. Also es war eine Bombe.
Ne? Aber wir haben auf der gleichen Platte, also Time to Wonder, da war ja auch, Kick It Out ist gar nicht drauf, das war auf der nächsten.
Nee, das ist auf der ersten.
Das erste noch, ja, da haben wir Kick It Out, das haben wir selber gedreht.
Ja.
Mit der Super 8 Kamera von meiner Mutter und einem Freund von mir, der ein Auto hatte, mit dem wir im Kreisel in Hannover immer im Kreisel gefahren sind, während die Band in der Mitte performt hat. Und dann haben wir nur Blödsinn gemacht und das haben wir dann geschnitten. Und zwar mit der Schere und mit Tesafilm, weil anders hatte ich das noch nicht, das konnte ich damals nicht. Und dann haben wir das abtasten lassen bei Theresa Orlowski.
Ja, da wären wir wieder. Da waren wir in Episode 2.
Die haben nämlich Super 8 Filme damals in Videos umgewandelt.
Deren Studio habt ihr nämlich in Hannover damals aufnehmen können.
Ja. Genau, haben wir, glaube ich, beim letzten
Mal. Die ganzen Pornomillionen hatten die in Equipment gesteckt und ihr wart die Nutznießer.
Nee, die waren original die einzigen, die mehrere Straßen hatten, wo du Super 8 davor ist, umfummeln könntest.
Diese Abtastvariation.
Also und deswegen nur, um das auch nochmal der jungen Generation zu verdeutlichen, wie heutzutage Handy schneiden im Handy mit Wahnsinnseffekten raushauen, die Welt hat's, das noch in 4K, wenn du Pech hast.
Das gab's nicht.
Das ist.
Du musstest wirklich noch den Super 8 Film, dieses kleine Ding. Entweder hattest du so ein kleines Schnittgerät, das haben so die ganzen Urlaubsfilme gehabt, das hatte ich aber auch nicht. Ich habe mir eins geliehen, das hat nicht funktioniert.
Mhm.
Oder du hast es wirklich immer mit so einem, ich habe das damals mit einem Projektor laufen lassen, und dann da, wo ich meinte, kommt ein Schnitt, habe ich einen Projektor angehalten, Film rausgeholt, durchgeschnitten, den neuen Film wieder eingefädelt, weitergemacht, wo ich schneiden wollte und dann die beiden Dinger zusammengeklebt mit einem Stück Tesafilm.
Ich meine, wir haben Pink Floyd in den 70ern im Studio gearbeitet, um Hall zu generieren. Hall, wo man heute bei jedwem Gerät einfach auf Hall drückt, da hatten die Hallschlaufen.
Du, wir hatten
wie riesige Tonbandgeräte mit meterlangen Bändern und völlig abstrus, um irgendwie einen Hall auf
aber
die
das kann
Aufnahme
sich keiner mehr
kriegen, vorstellen.
Ja, wir haben im Kernstudio mit Paul Grau aufgenommen und haben hinten in der letzten Ecke eine.
Also im Studio der Band Kern.
Ganz genau. Ja. Und wir haben von Holger Tschukai und von Kern eine Halbzoll-Band gefunden, ein Masterband.
Mhm.
Und das war. Und wenn du faden wolltest damals, hast du diesen Halbzoll ganz lange von oben nach unten zerschnitten und wieder zusammen. Und da waren kleine Snippets reingeschnitten, also das war ein Kunstwerk.
Mhm.
Was du heute am Computer machst, musstest du damals manuell schneiden und kleben.
Und ich hatte jedes Mal Angst, wenn Paul Grau bei uns damals diese großen Bänder genommen hat, ja, und dann, wenn wir einen Schnitt machen wollen, hat er die wirklich mit einer Rasierklinge und dann, und also Panik. Weil wenn der Schnitt nicht funktioniert, so ein kleiner Fitzel, und dann ist der Song in der Arsch. Ja, ja. Aber das konnte der damals, das war ein Handwerk.
Beschreibt mal die Zeit generell in den 90ern. Ihr war damals langsam Teil der Musikindustrie, ist ja so.
Ja,
ne, wenn man dann irgendwann auf einem Major-Label ist und Erfolg hat, dann kriegt man das alles mit. Wie habt ihr damals die Stimmung innerhalb der Musikindustrie oder der Musikschaffenden oder auch generell in Deutschland in den 90ern erlebt?
Das ist eine schöne Frage, weil wir haben bei Yao 1990, 1989, 1990 angefangen, in Hannover in einem Studio zu arbeiten. Wir wollten eigentlich einen großen Produzenten haben, das hat aber aus verschiedenen Gründen für uns nicht hingehauen. Und wir haben dann mit jemandem zusammengearbeitet, der eigentlich unser allererstes Demo mitgemacht hat, was wirklich ziemlich amtlich war. Das war Jens Krause. Jens Krause ist ja nun in der damaligen Zeit dann in 10, 15 Jahre lang quasi der Produzent gewesen von Alben, die heute noch wie Terry Hoax oder Culture Pearls oder Big Light B. Der hat angefangen mit uns zu arbeiten in einem Studio in Hannover. Dieses Peppermint Park Studio.
Ja.
Hatte zwei
Studios. Mittlerweile Musti.
Genau, Musti war da.
Musti, nicht mehr das gleiche Studio.
Ne, ja. Musti war dann zu der Zeit, als es das große Peppermint Park dann gab, ein paar Jahre später, war der nebenan in dem kleinen. Mhm. Und alle, da liefen 1000 Leute rum und 1000 Genres liefen da rum. Und das Schöne in Hannover war, alle Genres, Hip-Hop, Metal, Hardrock, Pop, keine Ahnung was,
haben Soul, sich da Jazz. Getroffen.
Nee, haben sich überall in Hannover getroffen und kannten sich. Und wenn irgendjemand gespielt hat, und das war gerade heiß, das Ding, dann sind da alle hingegangen.
Krass.
Und deswegen kennen wir uns auch alle noch aus dieser Ecke. Wir kennen noch die Hardrock-Jungs, wir sind mit Musti sehr befreundet, wir sind mit Spex befreundet und die ganzen Pop-Jungs, und auch verschiedene Produzenten kannten sich alle untereinander. Also diese Trennung von Szenen oder im Hip-Hop, mit dem rede ich nicht, Alter,
ja, ey, pass
auf. Das gab's nicht. Und das war in Hannover echt eine heiße Zeit. Und dann noch SPV als Plattenfirma mittendrin, dann war die Polygram, die war noch, da hat er gepresst, und dann gab es diverse andere Geschichten. Dass Hannover jetzt UNESCO City of Music ist, hat, glaube ich, viel mit der Zeit zu tun. Das war so ein bisschen die Brutzeit. Ne?
Das war so, wenn ich jetzt mal von oben so ein bisschen analysierend drauf gucke, würde ich sagen, dass die 90er eine wahnsinnig wichtige Zeit war, weil die erste Hälfte der 90er war die Boomzeit. Ja. Die CD kam. Die Plattenindustrie ist durch die Decke gegangen wieder. Ja. Die Videokisten mit MTV, allem drum und dran, waren ganz oben.
Ja.
So, ne? Und dann so 97, 98 auf einmal brach die komplette CD weg, weil dann haben sie festgestellt, dass sie halt das digitale Geschäft komplett verschnarcht haben und die ganze Musikindustrie ist komplett eingebrochen. Davon hat sie sich bis heute nicht wiederholt. Das waren die 90er, also das größte Hoch irgendwie und der tiefste Fall.
Aber künstlerisch genialisch. Also Hannover zum Beispiel, der Fotograf, der dann irgendwie für die Deister-Leine-Zeitung oder noch fotografiert hat, kam dann irgendwann bei den Hoaxens bei uns ins Studio und hat gefragt, ob er knipsen kann. Das war Olaf Heine.
Krass.
Legendärer
Fotograf.
Und die ersten Videos für Terry Hoax und dann auch für uns dann, die so ein bisschen, die dann so etwas professioneller wurden, machte jemand, der heißt Martin Weiß, der mittlerweile Hollywood-Filme macht. Ja. Also das war eine ganz, Torben Ferkow mit Erste Liebe-Film, seinem Partner. Das war so eine Truppe von Nerds und Freaks. Das ist schon, und Hollow Sky hat noch geschrieben für den Schädelspalter, ne? Und solche Leute. Das war schon, und Radio FFN hat dann aufgemacht, das ganze Gedeck. Also es war schon, war abgefahren. Gibt's so nicht.
Gab's in den 90ern mal so einen Moment, wo ihr sagen würdet, so, mehr ging eigentlich nicht. Irgendein großes Konzert, was ihr geheadlined habt, irgendein großes Festival, wo ihr dachtet, so, wo ihr runterkamt, dachtet so, boah, ey, wir sind eigentlich da, wo wir uns das vor 10 Jahren noch nicht mal hätten erträumen können.
Das war für mich der Moment, wo ich aus dem Flieger gestiegen bin in New York, hab mich in die Stretch-Limo gesetzt, mit meiner Band fuhr los und da lief Every Generation und Christoph sagt dem Chauffeur, ey, musst du hier nicht laufen lassen, wir kennen den Song. Und er sagt, nee, Alter, das ist Radio, ihr seid Radio Nummer 1.
Wahnsinn.
Das war fett.
Wahnsinn. Das war 93?
Das war 94.
94, genau.
Wahnsinn.
Aber es gab vorher natürlich auch Konzerte. Irgendwann, ich glaube 92, da waren wir, hatten wir noch gar kein Gold oder irgendwas. Da haben wir ein Festival geheadlined mit Bob Geldof, Dave Stewart und Fischer Z, glaube ich. Das war die Kaiserpfalz in Goslar. Das ist so ein 14.000er Gelände.
Ja.
Das war dann irgendwann ausverkauft.
Das ist so ein Amphitheater oder sowas?
Nee, das läuft auf diese Kaiserpfalz.
Riesige Wiese.
Riesige Wiese, die so ein bisschen hochläuft. Ne? Und das war schon eine Bombe. Und wir hatten das nicht so auf dem Zettel. Und wir waren wirklich Headliner. Also wir waren die Band, weswegen die Leute da waren. Und das hat man auch deutlich gemerkt. Und danach waren wir einfach alle so freudetrunken. Aber das geht in der Zeit waren wir jung, es geht alles sofort weiter.
Ja.
Du bleibst nicht lange in dem Moment.
Es passiert unglaublich viel in extrem kurzer Zeit.
Ne? Ja, das sind die Momente, wo ich jetzt denke, Mensch, wenn ich da das Alter habe, was ich jetzt habe und die Ruhe, dann hätte ich das vielleicht ein bisschen besser genießen können. Ja? Dann hätte ich gewusst, was das bedeutet, dass es Plakate gibt. Es steht drauf Fury and Friends, ja, und dann steht Fat Fury in the Slaughters und dann kommt dann Dave Stewart, Bob Geldof, Terry Hoax, Fisher Sets und das sind dann die Freunde. Ja? Und das war dann so für mich irgendwie... Damals war das
ein Ereignis von vielen.
Es war toll, ja, es war wahnsinnig, aber ich habe es gar nicht begriffen. Mhm. Konnte ich irgendwie nicht richtig schnallen. Das ist schade eigentlich.
Gab es auch Momente oder gab es einen von euch, der da vielleicht, sowas kann einem schnell zu Kopf steigen. Und was der Musiker gerne macht, vor allem wenn er noch etwas jünger ist, zu kompensieren. Dieses Gefühl, du kommst von der Bühne, 14.000 Leute feiern dich ab, Wahnsinns-Location, du bist Headliner, spielst nach Dave Stewart und sonstigen Größen und fängst dann an, das Level zu halten mit Alkohol oder anderen Sachen. Hattet ihr da ernsthaft Probleme mit oder war das Fun-Part?
Wir sind handsamer, aber das gab das. Es gab schon auch den Spruch, nee, Wodka darfst du leider nicht haben an irgendeinem Gast im Catering, der ist für den Gitarristen. Also wir haben auch so eine Flasche, die ist dann auch irgendwann mal leer jeden Tag.
Mhm.
Aber das ist...
Das ist nur harmlos gegenüber anderen Leuten.
Genau, das ist, also wir haben eine Menge probiert, auch einige Jungs in der Band haben richtig eine Menge probiert, aber ich glaube, wir haben auch immer einen ganz guten Selbstreinigungsmechanismus gehabt.
Ja.
Und das mit dem Hochfliegen, klar, das passierte irgendwann. Mhm. Es gab auch irgendwann eine Freundin von mir, die mir irgendwann mal ganz klar die Leviten gelesen und hat gesagt, pass mal auf, du fährst hier bestimmt jetzt gerade nicht mehr Taxi, irgendwie du bist ganz woanders, ne? Und komm mal wieder runter, das tut dir nicht gut. Und das stimmte auch. Aber das hat viel mit dem zu tun, was ich gerade gesagt habe. Es wird für einen jungen Kerl, wenn es schnell wird, in dem Business richtig schnell.
Ja, ja.
Ja? Und dann
wir hatten immer das Gefühl, dass die Leute von uns so ein paar wilde Geschichten erwartet hätten. Jetzt hier Frauen, Sex und Rock'n'Roll und irgendein Scheiß.
Das waren wir.
Auf irgendeine Art und Weise waren wir das ja, aber auch nicht.
Mhm.
Und wenn wir das waren, ja, dann war es auf alle Fälle nicht so, dass das irgendwie was war, was wir in die Öffentlichkeit hängen wollten.
Ja.
Geo hat mal gesagt, irgendwie, Rock'n'Roll ist keine Entschuldigung für schlechtes Benehmen. Das ist ein Satz, den wir alles konnten wir alle unterschreiben. Also wir waren jetzt nicht die Typen, die Hotelzimmer verwüstet haben, weil es irgendwie toll war oder weil wir so breit waren, dass wir nicht mehr Herr unserer Sinne waren, sondern wir haben uns gefreut, wenn wir ein schönes Hotel gekriegt haben.
Und witzigerweise gab es mal ein Lob von einer Band, der wir uns sehr verbunden fühlen, die eigentlich ein bisschen ähnlich tickt. Wir haben 92 ein Festival gespielt, das hieß Go Bang, Bremen.
Und, Go Bang Festival.
Da haben wir gespielt und dann nach uns spielte eine Band, die heißt Pearl Jam.
Oh.
Und, ja, genau. Und dann kam der Song Alive und dann hatte Eddie Vedder so einen Zettel, so eine Pappe und sagte den folgenden Satz, ich finde, das war the beste Band vom Festival war Fury in the Slaughterhouse.
Oh.
And this song's for them and it's alive. Und wir alle
Wow.
Warum erzähle ich das? Weil die Jungs auch
ja.
in einem T-Shirt, in einer Hose auf die Bühne gehen und dann geht Musik los.
Genau.
Und die Ideen und auch sich gegen Ticketmaster aufzulehnen. Und das ist so. Da waren
ich glaube, es war die erste Band, die irgendwie ihren CO2-Verbrauch auf Tour kompensiert haben. Die haben dann irgendwie zig Wälder gekauft, weil die ein schlechtes Gewissen hatten.
Ja,
also die denken da einfach anders. So,
die probieren es einfach und sind immer noch da und sind immer noch irgendwie, denen fühlen wir uns immer noch auf eine gewisse Art und Weise verbunden. Ne?
Ja. Wir müssen mal, um das so ein bisschen zu komplettieren, oder ihr habt, glaube ich, ihr wart unglaublich produktiv. Ich glaube, ihr habt in 10 Jahren, also wenn man das Jahr 1990 und das Jahr 2000 mit einrechnet, dann sind es ja irgendwie 12 Jahre, aber ihr habt ja, glaube ich, 7 Platten veröffentlicht, was sehr viel ist.
Ne, ist eine Live-Platte.
Also, ja, ist okay. Ja, aber gut, die ist auch Arbeit. Ne,
die ist auch Arbeit und die wurde auch gefordert und die war auch wichtig. Ne?
Okay. Denkt ihr euch im Nachhinein, wäre nicht schlecht gewesen, vielleicht in dem einen oder anderen Moment vielleicht mal eine Pause zu machen, ein bisschen länger oder irgendwie sowas?
Ja, aber nicht da.
Okay.
Es gab, also das 91er Album HKA war ein Album, das kam im Zyklus, glaube ich. Ne? Das kam in der Reihenfolge der Dinge.
Ja,
ne?
Das kam in der Reihenfolge der Dinge.
Auch mit Jens hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Es ist ein tolles Album, wie ich finde. War witzigerweise und ist es auch immer noch das Album, wo Bab und Wolfgang Niedegen uns entdeckt haben.
Mhm.
Die haben uns da mitgenommen auf ihre Konzertreisen und das ist dann die Freundschaft zu Wolfgang entstanden und den Bab-Jungs.
Ich würde ja einmal ganz kurz intervenieren und zwar habe ich nämlich genau das auf der Liste. Ich würde euch bitten, zu jedem der Alben, die ich euch jetzt an den Kopf schmeiße.
Okay.
Die ich euch chronologisch an den Kopf schmeißen werde.
Ich wollte gerade sagen, Freundchen, ach.
Bloß nicht auf Shuffle hier. Und dass ihr da jeweils ein vielleicht auch optional zwei Sätze zu sagt, aber möglichst kurz. Wir fangen an.
Okay.
1990, Jau. Thorsten.
Unter Druck kann ich nicht.
Doch, pass auf. Der Schädelspalter hat mal geschrieben zu einem Foto, wo ich jetzt drauf bin, aber das war vielleicht das Synonym für die gesamte Band. Wir waren jung, schön und erfolgreich. Wir haben uns keine Gedanken gemacht. Dieses Album ist sehr leicht, finde ich. Es hat eine Leichtigkeit. Und es hat unglaublich viel Spaß gemacht.
Mal ein dritter Satz. Jetzt hat Kai nur noch einen.
Ach, das erste Album im Peppermint mit Jens Krause.
Ja.
Und das war der Beginn einer langen, langen, langen Zusammenarbeit, einer schönen Zusammenarbeit.
Hooker Hey, zweites Album.
Eins der musikalischsten und unterschätztesten Alben, finde ich.
Warum unterschätzt?
Weil es eben sehr musikalisch ist und man muss es ein paar Mal hören und kapieren. Es klingt noch nicht ganz so geil, aber wenn du mal durchblickst, merkst du, scheiße, die Jungs können was. Das ist richtig, das ist geiles Handwerk, auch emotional.
Kai?
Das erste Mal, dass eine Plattenfirma uns ein Cover verboten hat. Und auch das letzte Mal.
Was wäre denn auf dem ursprünglichen gewesen?
Zwei riesengroße Bomber, die über den Himmel fliegen und das Album hieß Hooker Hey, was so viel ist wie heute ist ein guter Tag zum Sterben.
Und dann brach der Irakkrieg aus.
Eieiei.
Aber das hätte gepasst. Mhm. Aber wir hätten es gut gefunden.
Wir sind bei Mono im Jahr 92, Thorsten.
93, ja. Es gibt immer ein Album, was das Album ist.
Ja.
Und das dürfte dann wahrscheinlich Mono sein.
Durchbruch. Erstes Gold, Amerika.
Wo hängt die?
Bei mir im Studio.
Hearing and the Sense of Balance, Thorsten. Das schwierige Nachfolgealbum, würde ich es mal jetzt benennen.
Sagen wir so,
nach dem
wenn alle Platten eine Kinder wären von dir, dann wäre das ein bisschen das schwarze Schaf, aber das sehr erfolgreiche, geile schwarze Schaf, das eigentlich alle immer gerne auf der Party haben, wenn die Familie sich trifft. Mhm. Das ist ein tolles Album, aber es hat ein bisschen ein Problemkind. Ne?
Ich mag das total gerne.
Ja.
Das ist eins meiner Lieblingsalben. Ich finde, das ist auch nicht unbedingt viel schlechter als Mono. Es ist nur schwer, an irgendwas heranzukommen, wenn es immer so ein Meilenstein ist wie Mono, wo zwei Riesenhits drauf waren halt.
Wann habt ihr das Album zum letzten Mal gehört?
Oh, das habe ich vor gar nicht langer Zeit witzigerweise gehört. Weil
was war der Anlass?
Der Anlass war jemand, der mir sehr, sehr nahe steht, der mit unserer Historie nicht so vertraut ist und dann Bock hatte, mal reinzuhören und sich Album für Album vorgenommen hat.
Ah.
Und dann auf einmal auf dieses Album stieß und da war ich halt dabei und dann habe ich halt, es ist toll, es ist eine tolle Komposition.
Das heißt, ihr habt zusammen gehört?
Leider, ja, wir haben zum Teil zusammen gehört, ja. Oder ich habe es dann später gehört, auf Spotify beim Autofahren, weil wir darüber geredet hatten und das macht mir mittlerweile sehr viel Spaß, meine alten oder unsere alten Sachen zu hören. Das ist toll. Also manchmal, man stolpert auch über Dinge, die hat man nicht mehr so ganz parat. Ne?
Gibt es auch Alben, die ihr absichtlich nicht mehr so gerne hören würdet?
Ich höre jetzt momentan nicht so viel alte Fury-Alben. Also es gibt so Songs, die ich immer noch ganz schön finde. Aber im Moment höre ich nicht so viel alte Fury. Eine Zeit lang habe ich das gemacht. Mhm. Aber habe dann noch irgendwie festgestellt, dass das wahnsinnig aufregend ist, weil ich mich dann manchmal frage, ob ich denn heute noch so wild sein kann, wie ich dann damals war. ja, das kann ich übrigens. Ja. Es gibt jetzt, glaube ich, keins, was ich bewusst nicht hören würde. Weil das, wo ich gesagt habe, das würde ich nicht so gut finden, das habe ich irgendwann mal gehört und musste feststellen, dass das ein totaler Irrtum ist, weil da sind Sachen drauf, die finde ich total super. Aber die gehen halt so ein bisschen unter.
Ja.
Hören eure Kinder Fury in the Slaughterhouse? Kennen die das?
Ja. Die sind schon witzigerweise sehr gewahr mit den Dingen. Gerade wenn die Konzerte wiederkommen, wenn wir wieder spielen, dann die wissen schon Bescheid. Ne? Nicht über alles und nicht detailliert, aber so, die haben schon einen Plan vom Leben, was wir da hatten.
Mhm. Wir sind beim kommerziell, glaube ich, erfolgreichsten Album, Brilliant Thieves. Das war auf Platz 3 in den Charts.
Die Charts sagen nicht immer was aus über den kommerziellen Erfolg.
Okay, also mit weniger verkauft, höher in die Charts.
Ja, hat schon richtig viel verkauft.
Das waren schon Zahlen, vor allen Dingen in der Mono hat ja ein bisschen gebraucht, bis es dann Gold wurde, ja. Und bei Brilliant Thieves war es so, ich glaube, wir haben in der ersten Woche 220.000 Stück verkauft davon.
Wow.
Und haben die 3 nur bekommen, weil die 2... War so eine Plastiktütenplatte. Früher gab es immer so einen Typen, der mit einer Plastiktüte an die Supermarktkasse, also an die Plattenladenkasse ging und dann hat dann immer Dinge auf den Tisch gelegt. Ja. Und dann waren die Sachen klar. Der war bekannt und alle Plattenfirmen haben ihn engagiert. Da konntest du noch bescheißen, weil da ging es noch über Scans, über die Kasse und so. Ja.
Okay, das heißt, der hat Fake-Käufe gemacht und damit seine Künstler.
Ganz genau. YouTube war die 1 und Bruce Springsteen wäre die 3 gewesen.
Ja, Bruce Springsteen war eigentlich
der. Wir haben mehr verkauft als er damals. Das hat man uns dann auch gesagt.
YouTube war mit Pop die 1 und wir. Aber hey, das sind Zahlen. Also das ist,
Ja, sag mal, Künstler ist schwarz. Zu der Platte?
das Problem war ja eigentlich Healing in Sense of Balance. Wir kamen aus Amerika und mussten sofort ins Studio. Das hätte man nicht machen sollen. Die Platte hätte man wirklich ein bisschen nach hinten delayen können und ein bisschen Luft holen, ein bisschen sich erstmal wieder erholen. Hm. Und daraus ist dann ein Crash entstanden, dass wir uns getrennt haben von Jens Krause, beinahe auch von Christoph. Und der ist dann wieder zurückgekommen. Dann haben wir gesagt, wir müssen alles anders machen und sind dann mit Paul Grau zusammengekommen in Köln. Hm. Und haben so ein Wir erfinden uns neu Album gemacht, was sehr, sehr schön ist. Mhm. Auch sehr musikalisch. Und die Aufnahmen dazu haben wahnsinnig viel Spaß gemacht. Wir haben also auch uns auch irgendwie anders entdeckt.
Wo habt ihr aufgenommen?
Eben, überall.
Wir haben bei Paul aufgenommen in Köln, im Cannes-Studio, in Dallas Wist, in der Nähe. Ja. Und das war das zweite Studio. Und
El Cortijo
in Spanien.
In Marbella, also es war einfach.
El Cortijo ist der Feger, ist leider abgebrannt, aber das gehörte dem Schlagzeuger von Björk.
Ja. Ah.
Und die letzte Band vor uns war, glaube ich, In Excess und davor waren Smashing Pumpkins da. Und das war wie so ein kleines Kloster mitten in an so einem Abhang, ja. Mhm. Und die absolute Luxusbude und das gnadenlos schönste Studio theoretisch, wo man so arbeiten konnte. Mhm. Und das Essen war fürchterlich gut. Ja, wir haben gar nicht so viel zustande gebracht.
Eigentlich geht es uns zu gut,
ja. Ja, glaube ich, so ein bisschen schon. Aber die Zeit war total schön. Ja, und das hat im Endeffekt dem Album jetzt keinen Abbruch getan. Das sind, glaube ich, zwei Nummern da entstanden. Ja. Die sind auch nicht ganz unwichtig. Das eine war Riding on a Dead Horse und das andere war die El Cortijo-Nummer von Thorsten. Mhm. Und das Album an sich war eigentlich davon geprägt, dass wir wirklich versucht haben, uns wieder zusammenzuraffen.
Ja.
Und Paul so als mentaler Coach das eigentlich ganz gut hingekriegt hat.
Ja. Wir sind bei Nowhere Fast.
Nowhere Fast ist ein bisschen, steht unter einem unglücklichen Stern, weil auch es ja ein Musikgeschäft gibt. Und eigentlich wollten wir dann zu EMI wechseln. Der Vertrag mit SPV lief aus und die EMI hat einen riesigen Sack Geld aufgemacht. Bär Leska war damals unser Manager und hat einen...
Der Manager der Fantastischen Vier.
Genau, der hat uns betreut und hat einen unfassbaren Deal ausgehandelt.
Hat der auch euren Schriftzug tätowiert auf den Oberarm?
Ja.
Ja, ne? Der hat nämlich, ich habe den... Ja, echt jetzt?
Ja.
Ich habe den, ich glaube, erste Mal so in Natura gesehen, das muss so 2000, 2001, auf der Popcom auf einem Motor, war damals ein Unterlabel von Universal, Barbecue gesehen und da rannte er rum, da war der noch riesig und dick und ich sah nur seinen Riesen, also sein Oberarm war mein Oberschenkel, mal zwei, so ungefähr. Und der hatte alle Bands, die er gemanagt hat.
Nee, da ist auch U2 dabei,
die hat er nicht gemanagt. Also.
Ja, aber du hast schon recht, also die meisten Bands, die er gemanagt hat, die
Fantastischen Vier
wir sind ganz
Pharma oben. Boys.
Ganz oben und dann, glaube ich, auch die Fantas gesagt, das kannst du nicht machen, mein Freund. Und dann musst du da was folgen.
Ich glaube, wir sind neben ein Dance Act oder so, ich glaube, die einzige außer Fanta 4 häusige goldene Schallplatte, die er hat.
Ja, okay.
Und lange Rede, kurzer Sinn. Wir sollten eigentlich dann ein paar neue Songs abliefern und eine Best-of noch machen für SPV.
Damit
und dann,
der Vertrag erfüllt
genau,
ist.
Genau, und das war eigentlich so der Plan.
Ja.
Und dann wurde das Angebot dann zurückgezogen und zwar ziemlich rasant und dann mussten wir ein Album machen.
Ah, okay.
Um nämlich dann irgendwie das Album für die EMI zu machen.
Ich meine, mit so einer Schraube im Kopf.
Ne, das sind aber geile Songs drauf. Okay. Nur trotzdem war das so, das war so ein bisschen so ein Album in der Zwischenwelt, ne?
Das ist so ein bisschen übers Knie gebrochen. Das hat nicht die Liebe erfahren, wie die anderen. Und das war so, und das war irgendwie blöd. Man hätte sowas nie tun dürfen. Also das war ein Album, was dem Kommerz geopfert wurde, ja, weil wir diesen Deal bei der EMI haben wollten. Und dann haben wir dieses Album gemacht und ich habe das Gefühl gehabt, wir waren eigentlich nicht richtig bei diesem Album, sondern wir waren schon dabei, was wir dann machen können, wenn wir dann irgendwie bei der EMI sind, ja, die dicke Masterkiste. Mhm. Was dann das erste Mal ein richtiger Label, Master-Deal, also ein Major-Deal gewesen wäre, weil das andere war ja Slaughterhouse Music, das war ja so ein Konglomerat, ein Joint Venture.
Das heißt, das letzte Album der 2000er, Home Inside, erschien wo?
Das war schon das erste
Das EMI. Das ist das erste EMI-Album.
Ah, okay, dann, ja.
Davor gab es die Best of mit super vielen noch.
Ja, also, okay.
Wir mussten auch rausbringen. Das war dann einfach auch... Okay. Also jedes Jahr kam ein Album raus irgendwie, also wenn du die Best of mitzählst.
Und dann hattet ihr die große Major-EMI-Kohle und wolltet mit Home Inside es richtig knallen lassen im Studio.
Mhm.
Wie war das dann?
Das war eigentlich, die Studiozeit war krass für mich.
Definier das mal.
Das anstrengendste Album, was er jemals gemacht hat. Das teuerste und das anstrengendste.
Psychologisch für mich ein totaler Killer. Da müsste man jetzt auch ein paar Details erzählen, die vielleicht hier nicht in die Öffentlichkeit gehören. Aber es war mit einem tollen Produzenten, aber nicht in seiner Bestform mit Franz Blaser. Die Band hat sich nicht gut verstanden. Wir sind zerfasert. Und Franz war auch nicht in der Lage.
Vier Studios, vier Produzenten.
Oh.
Und weil wir einfach nicht weiterkamen. Wir haben eigentlich angefangen
mit
Krause, dann haben wir Grau gehabt.
John Caffrey.
John Caffrey und dann Paul Grau, glaube ich. Ja. Und dann, und das war, und Paul Grau auf Jamaika.
John Krause, Caffrey hat auch Hosen gemacht.
Ja, genau, John Caffrey Dirks Studio, ja, das ja, hat auch genau, nur 4 Tage gedauert, dann war es vorbei. Ja. Und dann, wie gesagt, mit Paul in Jamaika. Und dann mit Franz Plaser in Brüssel und in Hamburg.
Und wir, und das, das Album und fertig gemacht. Wir waren wirklich wie eine Fußballmannschaft, die eigentlich Bundesliga, also die, weißt du, die Champions League spielen könnte, aber die, die eigentlich in dritte Liga absteigt. Wir waren nicht mehr in der Lage, als Team zu spielen. Mhm. Das war schwierig. Aber
ja,
die Platte hat echt geile Songs, muss man sagen. Ich habe lange gebraucht, um mich damit anzufreunden, weil ich hatte wirklich psychologisch, das hat mich gekillt. Ja. Mhm. Also ich hatte wirklich kein Selbstbewusstsein mehr. Es war ganz, ganz schwierig. Man, wir haben uns da alle so dermaßen seziert.
Lag das vielleicht auch daran, dass du oder ihr da persönlich irgendwie im Struggle war mit irgendwas und wenn man dann auf eine Band trifft, ist es noch mal schwieriger?
Nee,
das oder war das Hauptproblem die Bandchemie an sich? Das,
Männer reden nicht viel. Irgendwie. Und seit, seit 95 fing so ein bisschen dieser Wahnsinn an, dass wir ich sage immer, mein Bruder hasst den Spruch, glaube ich, Erfolg ist immer die Summe von richtigen Entscheidungen. Wir haben so ein paar falsche Entscheidungen getroffen und das summiert sich auch im Negativen. Mhm. Und dann kommst du dann in so ein System rein, wo dann auch noch alles so ein bisschen vor sich hin fault und es ist irgendwie komisch, man fühlt sich unwohl.
Ja.
Und ich für meinen Teil, das mag für andere anders sein, ich wenn ich mich unwohl fühle, dann will ich da nicht sein. Mhm. Und ich brauche immer ein bisschen Wohlfühlstimmung. Die kann ich auch gut erzeugen und ich kann auch gut schlechte Stimmung ab und kann trotzdem arbeiten. Das ist nicht der Punkt. Aber das war zu viel.
Es ging schmaler Grad als Musiker. Du brauchst Reibung, aber auch nicht zu viel Dissonanz.
Ne? Ja, und dann wurde unglaublich spät angefangen und dann für mich war das einfach das vollkommene Grauen. Ich habe so eine Wohnung da gehabt, die war total heiß. Da saß ich in Hamburg und ich hatte alle Bekannten getroffen und irgendwie, ich wollte da überhaupt nicht sein. Mhm. Und oh, das war gruselig. Mhm. Und bin dann immer pflichtbewusst morgens hingekommen, um 11 ins Studio, und da war aber keiner. Dann kam um 2:30 kam dann mal irgendjemand, ich hatte dann schon Gitarre geübt und irgendwie...
Ich bin immer da gewesen. Und ich hab's, glaube ich, als einziger...
Die beiden durchlegen Brüder, wirklich auf der Matte.
Ich hab's, glaube ich, als einziger die ganze Produktion, die ganze Scheißproduktion durchgezogen.
Ja. Und dann gab's so ein paar...
Die Produktion, die eigentlich so toll werden sollte, weil...
Ja, aber es gab ja auch lustige Geschichten.
Pass auf, das Ding ist ja so.
Obwohl Hamburg schreit auch für mich nach.
Ach, wir haben verrückte Dinge erlebt und das gab auch viele schöne Momente, ja. Aber im Endeffekt ist es so, ich glaube, wenn man da angekommen ist, wo wir da angekommen waren, ja, mit der ganzen Kohle, dem Lebensstil, den goldenen und den Riesenhallen und allem drum und dran, dann passieren manchmal so Dinge, dass sich Menschen auch innerhalb von so einer Band, die vorher eine geschlossene Einheit war, wie so in so einem Kokon gelebt hat, mit wir leben in einer WG und einem Tourbus und alle zusammen und so, da haben sich die Leute angefangen zu separieren, ja, mit ihren Partnerinnen und Partnern, um sich da teilweise wieder aufzutanken, weil es halt irgendwann stressig wurde. Ja. Man hat von uns viel erwartet, weil dieses Ding mit der EMI hat ja nicht nur Vor-, sondern auch Nachteile. Ja. Wenn du einen dicken Deal hast, ja, stehst du so unter dem Druck, liefern zu müssen. Entweder du hast so ein dickes Fell, dass dir das total egal ist, ja, dann fuckst du da irgendwo was ab und denkst, danke EMI, her mit den Mäusen. Ja. Ja. Das sind wir aber nicht. Wir hatten einen Anspruch an uns und kamen an so einen Punkt, wo wir den nicht mehr realisieren konnten, ja, weil wir auch keine Einheit mehr waren, sondern wir haben uns so zurückgezogen. Und dann wird's eng. Ja. Und wenn du dann in so einer Extremsituation hängst, wie wir über die Jahre die Kohlen da rausballerst und von einem Studio ins andere fährst, um irgendwo hinzukommen, aber eigentlich für dich selber da irgendwie nicht hinkommst, ja, weil jeder sich vielleicht was anderes vorstellt, weil auch innerhalb der Band die Kommunikationswege nicht mehr funktionieren. Ja.
Genau.
Weil die Distanzen teilweise zu groß sind. Und die sind dann teilweise zu groß, wie wenn wir beiden stehen jetzt uns so 2 Meter entfernt. Ja, da ist die schon zu groß. Ja.
Ja.
Weil wir einfach zu weit auseinander sind und man redet halt zu wenig miteinander. Das haben wir damals auch gemacht. Wir hätten die Probleme vielleicht lösen können. Aber wir sind denen auch aus dem Weg gegangen, weil es einfach für uns zu anstrengend war und weil an den Kraftreserven nach diesen 2 Jahren Amiland da und so. Wir hätten da, vor diesem Album, hätten wir eigentlich die Pause gebraucht. Und dann hätten wir uns wieder treffen sollen und hätten irgendwie Spaß haben sollen, irgendwo in so einem Daddelstudio, wo wir irgendwie, wie das damals bei Mono war, in so einem Brachelshof oder so, wo man dann sitzt und 3 Wochen lang Songs schreibt mit irgendeinem Typen, den man gerne mag und sich einfach wieder annähert und dann sagt, los, let's do it. Aber wir sind gleich rein, ab ins kalte Wasser, dicker Produzent, fette Kohle, Album, ja. Das hat uns das Rückgrat gebrochen.
Und dann war es natürlich so mit Bear Lesker wollte natürlich auch, wir auch, ganz klar. Wir haben ihm auch die Auftragsnummer erteilt. Jetzt mal Europa, jetzt mal weiter, jetzt mal wieder Amerika und, und auch falsche Entscheidung, war irgendwie uncool, war gar nicht unser Ding, wollten wir eigentlich gar nicht. Und dann war es dann auch noch so, dass so ein paar Dinge dazu kamen, die sind Anekdoten. Dann machst du einen Song wie Are You Real, der läuft auf MTV rauf und runter,
ein
Bombenvideo von René Eller, Killer-Video. Und dann ruft halt eine holländische Produktionsfirma an und fragt diesen Song an für ein TV-Format.
Okay.
Wir wollen aber 2 Zeilen ändern. Und diese Zeilen wollten wir nicht ändern.
Hashtag Grundsatzdiskussion.
Die Zeilen wollten wir nicht ändern und das war der erste Song für die erste Big Brother Staffel.
Wahnsinn.
Ja. Und ob man den jetzt gebraucht hat oder nicht, es ist ja nur eine Story. Also nur der Gedanke, ne, du hättest den Song bekommen, wir wussten gar nicht, worum es ging, weil das Ding wäre wahrscheinlich ein Hit geworden. Mhm. Und wir haben es nicht gemacht, dann hat, glaube ich, die dritte Generation diesen Song bekommen und das ist dann ein Hit geworden. Und stimmt, ist ja auch okay, auch weil Big Brother ist ja nun auch eine Sache, mit der wir uns hier nicht, mein Gott, sicher, aber...
Ich habe meine Folgen zu Hause.
Und aber das war halt die erste, also wir hätten es also.
Warum sind die nicht bei Netflix, was ist da los?
Und
dass der mit Big Brother ein Problem hat, das kann ich mir vorstellen.
Und dann darfst du nicht vergessen, dass genau in dem Jahr der erste signifikante CD-Einbruch war.
Ja.
Also du kommst zu Emi, hast den Riesendeal, schlägst noch so ein Ding aus, alle gucken. Dann
auf einmal sagt einer in Amerika, ich habe jetzt hier was, das heißt Napster.
Genau, und dann bricht die CD ein bisschen ein und dann werden Leute gefeuert bei der Emi. Und ich meine, da gab es mehrere Deals, ne, von tausend auch kölschen Bands und sowas, die haben unfassbar... Und auf einmal gehst du dann in diese Emi-Zentrale rein, hast dieses Gefühl von, scheiße, der Schreibtisch, den hast du gerade geräumt da.
Ja, das haben wir auch offen gesagt. Dieser Deal hat Arbeitsplätze gekostet. Genau.
Und dann fühlst du dich auf einmal so, das fühlt sich komisch an. Mhm. Und da wir, ne, Männer, die nicht viel reden, ne, und man hätte sich da auch mal hinsetzen müssen und hätte vielleicht dann nochmal neu besprechen sollen, was wir eigentlich wollen.
Ne? Doch, so ein bisschen, da muss man aufpassen, dass man dann seine Identität nicht verliert. Ja. Früher, wie Thorsten ja schon sagte, Pearl Jam, wir Männer mit Jeans und T-Shirt und so, das waren wir. Wir sind immer so auf die Bühne gegangen, wie wir das irgendwie gut fanden. Mhm. Wir waren irgendwie authentisch. Der Bär fing dann an, wir müssen uns jetzt geile Klamotten kaufen und dann hier Fubu und... Und dann haben wir so ein bisschen mitgespielt, einige widerwillig, einige
Klamotten tragen sollen.
Alles mögliche, Anzüge, irgendein Schwachsinn, ja.
Teilweise so, Hip-Hop-Klamotten, ja.
Das war, Entschuldigung mal, ich sage dir, und wir haben so ein bisschen mitgemacht.
Ich kann es mir noch nicht mal vorstellen.
Und wenn man dann aber nicht der Meinung war, dann hatte man auch schon wieder ein Problem. Ja, dann gab es innerhalb der Problemband, dann der eine sagte, ja, aber der Bär hat gesagt, die anderen sagten, der Bär ist eine Zecke am Arsch vom Fury. Und dann ging es halt so los, ja. Und das ist dann immer schon ungeil. Man hätte uns vielleicht einfach so nehmen sollen, wie wir sind, weil das war die Band, ja. Und versuchen das irgendwie genau dahin zu bringen, wo die Band hingehört. Und das war halt nicht der Fall.
Ich möchte noch einen kleinen Bogen einmal schlagen. Und zwar, ich habe absichtlich nicht reingedreht, das war so vor einer Viertelstunde ungefähr. Kai, du hattest mir so wunderbar beschrieben, ihr seid in New York in die Limo gestiegen und ihr lieft im Radio. Wie war das damals, Anfang, Mitte der 90er Jahre, als deutsche Band in den USA auf Tour zu sein?
Jetzt im Nachhinein sage ich dir, Bombe.
Sensationell.
Okay, wir sind aber jetzt im Jahr 1994 und ich frage euch, wie war die Tour gerade?
Es war alles so, wie man uns erzählt hat, wie Amerika so ist, wenn man Popstar ist. Genau so war es. Fette Hotelflure, Mädels, der ganze Kram, Drogen, Menschen, alle finden dich toll. Radio, Fernsehen, das ganze Ding irgendwie. Stadien mit Meatloaf und was weiß ich was, mit Sheryl Crow, mit Green Day und keine Ahnung was. Wir haben ja mit Gott in der Welt gespielt. Kleine Clubs, große Dinger. Es war wirklich eine wilde, war ein wilder Ritt.
War das so die Konstellation als Support in großen, für große Acts und dann noch dazwischen und kleine Solo-Dinger?
Zwischendurch alleine. Wir haben, glaube ich, 7 Mal New York gemacht oder so. Zwischendurch eigene Clubshows und dann immer.
Und da waren auch Leute.
Das war dann auf dem Drauf. Bis zu 700 Leute
Boston haben wir ausverkauft.
Das ist doch krass. Wie haben die euch denn da drüben verkauft? Wart ihr so
die Amerikaner sind
the cool German Band? Wie haben die euch promotet? Das ist ja gar
nicht der Unterschied
einfach.
Ist ja zu allen anderen Geschichten. Bei uns ist es ja normalerweise veröffentlicht eine deutsche Plattenfirma dann mit Hilfe von einer Ami-Firma in Amerika vielleicht ein Album. Ja?
Ja.
Dann hoffen die, dass die Amerikaner vielleicht ein bisschen was tun. Bei uns war es andersrum. Die Amerikaner sind nach Deutschland gekommen und haben sich eine Band ausgesucht, von der sie glauben, dass es okay ist. Und das waren wir. Das heißt, wir sind von RCA America gesigned worden.
Das heißt, sie waren Priorität.
Mit William Morris als Konzertagentur, was das größte Ding da drüben überhaupt ist. So, die Amis haben uns also gesigned und haben dafür gesorgt, dass das funktioniert.
Was war deren Intention, denn überhaupt nach Deutschland zu kommen und eine Band zu
sein? Es gibt einen Angestellten in einem Büro, der hat deutsche Verwandte. Und die leben in Dortmund oder in Hamburg. Der ist rübergefahren.
Also richtig kleiner Klüngel eigentlich.
Wie der Ami so pflichtbewusst ist, geht er in einen Plattenladen und sagt, ich hätte gerne gerade die beste englischsprachige Rockband, die sie hat. In Dortmund und Hamburg, 1993, ist die Frage einfach schnell beantwortet, nahm die Platten mit, hat sie sich angehört, ist dann zu seinem Chef gegangen, Joe Galante, und sagte, Galante, ich habe hier eine Platte, die heißt Mono. Und dann hat er die gehört und sagte, alles klar, gibt's ja noch mehr. Und dann gab es auch noch Yao. Und dann hat die Tochter von Joe Galante, Chef von der RCA, sich verliebt in Won't Forget These Days. Und dann sagte Joe Galante, this song has to be on the American version of Mono. Dann fuhr Kronzert Head and Heart raus und noch eine Nummer. Und dann ist Won't Forget These Days da auch noch.
Kai und ich gucken uns gerade halb.
Ja, aber so ist es. Genau. Und dann flog der A&R, Peter Robinson, der auch Dave Matthews Band entdeckt hat, rüber nach Köln, guckte sich ein Konzert an mit seinem Partner, dessen Namen ich nicht mehr weiß, und danach waren wir gesigned.
Wow.
Das war's.
Und dann haben die das, und dann hatten wir das große Glück, dass wir irgendwann mal Meatloaf als Fury-Support sozusagen mitgenommen haben. Und Meatloaf hat dann einfach für uns gesagt, pass auf, wenn ihr in Amerika spielen wollt, ich mache jetzt eine Tour, Indoor-Stadium-Tour.
Ja. Einer Support, wäscht die andere.
Ihr kommt mit, Support. Ja. Ja. Und dann haben die Amis gesagt, super, unter der Voraussetzung machen wir das auch so, bleibt der gleich hier drüben und dann geht's weiter. Und dann haben wir, sind wir rübergeflogen.
Aber das ist riesig.
Dann stieg ich in die Stretch-Limo und dann ging's los.
Ja, ja. Dann waren wir Hörer Nummer 1 in den 2 größten Rockradiostationen New Yorks mit Plakaten und Leute wurden auf der Straße erkannt und das alles. Und alles, Wahnsinn. Was du an Rock'n'Roll-Geschichten kennst, Sex, Drugs und Rock'n'Roll, was hier irgendwie totaler Quatsch ist, irgendwie alberner Driss.
Haben das erfunden.
Nee,
die wissen, wie das geht.
Nee, das stimmt da alles. Ich glaube,
nie Popstar und spiele in Tampa, Florida. Tu es nicht.
Ich glaube, ich habe in der ersten Autogrammstunde in New York, das war, glaube ich, am nächsten Tag gleich irgendwie von der RCA organisiert, das erste Mal auf Brüsten unterschrieben.
Wow.
Ja, nee, nix. Wow, das ist eklig. Ja, das ist mal nicht die Brüste, die du
hast. Wow, im Sinne von, das gibt's wirklich.
Immer relativ
so,
wow, ja.
Nicht wow, ist das toll, sondern
in Amerika
so, wow,
ist die Chance größer, dass es wow ist, als in Bottrop oder so.
Ja. Und da gibt's alles. Und du kriegst, unfassbar. Und du vergisst irgendwann nach 2-3 Monaten, träumst du Englisch? Du denkst Englisch.
Das tue ich tatsächlich nach 3-4 Tagen schon, wenn ich mal in Amerika bin.
Genau, das geht. Aber du bist dann, ich wusste auch, Hannover war jetzt für mich so ein theoretischer Begriff. Also ich wusste nicht mehr genau, wie und was. Und du bist auf einmal in Pennsylvania, drehst ein Video mit Cyndi Lauper und dann kommt eine Marching Band. Und auf einmal kommt dann John plötzlich mit seinem Hund vorbei von den Hooters und sagt, hey, you guys, what are you doing here? Wieso, was machst denn du? Ja, ich wohne hier vorne.
Und
das ist dann irgendwie das Studio dann auch, wo What if God was one of aufgenommen worden ist. Und er so, hey, und dann stehst du da und trinkst ein Bier und die Glühwürmchen fliegen und das ist einfach... Und
Cyndi Lauper wollte mal ein Video drehen, hat sich unsere Nummer ausgesucht, das war dann halt so. Ja. Die hat dann Dead and Gone entdeckt und hat gesagt, das will ich machen. Ja.
Das heißt, ihr wart, du hattest gerade schon kurz erwähnt, auch durchaus 2 Monate am Stück in den USA.
Ja, oder noch länger. 4,5 Monate das erste Mal am Stück durchgehend.
Und dann nochmal
Rüber.
Und nochmal 2.
Ne? Ja.
Habt ihr währenddessen denn mal eine Woche Pause gehabt?
Ja,
oder
ja doch. Nee, doch.
Ja? Die eine Woche dazwischen, ja.
Wir waren nochmal zu Hause für ein paar Wochen.
Aber innerhalb der 4 Monate nicht, ne? Das kannst du vergessen.
Krass.
Also du hast mal einen Tag frei.
Ja.
Aber ehrlich gesagt, das sind
dann sind wir mal zum Baseballspiel gegangen oder so. Aber ansonsten, aber du hast auch solche Dinge wie zum Beispiel, dass du 3 Wochen durchgehend in New York bist. Also.
Mhm. Dann machst du nur Promo.
Wo du nur Promo machst. Also machst du John Stewart Show Fernsehen, Scott Mooney, der schon die Beatles gemacht hat, ja, da waren wir auch radiomäßig und so. Und das ist schon spannend, ja, aber es ist auch echt irgendwann anstrengend.
Das schlaucht wie die Sau, ne?
Ja. Du bist ja auch so ein bisschen abgeschottert. Ich habe das gestern und dann war ich mit Robby, da wo ich jetzt gerade schlafe und ein Bekannter von ihm war dabei. Und dann habe ich die Geschichte auch erzählt, weil die mich gefragt haben, wir hatten so einen Hotelflur in so einem Hotel.
Du schläfst gerade wo, weil ihr seid hier in Wiel.
Wir sind hier in der Nähe
von Wiel, im Studio.
Drabende Höhe. Und wir haben
ja nicht so, dass Kai gerade sich irgendwie einen Pennplatz suchen muss. So
nee, wir haben einen sehr guten Freund, Steppes, der hängt in der Arzneifarm so ein bisschen mit drin, von früher auch. Und da könnt ihr immer schlafen. Genau. Schläft Rami von den Foo Fighters auch immer. Das ist immer gut. Perfekt. Also, da war ich also da in diesem Hotel mit Thorsten und der ganzen Kapelle und wir hatten eine ganze Etage am Central Park theoretisch oben. Eine ganze Etage vom Hotel. Unter uns hatte Janet Jackson eine Etage. Darunter war eine Etage frei und dann kam das normale Volk. Und unten am Aufzug stand ein wahnsinnig großer, freundlich blickender schwarzer Mann, der ich immer angrinste und sagte, hi. Und dann ging ich rein, wenn irgendjemand anders kam, sagte, no sorry.
No.
Private Elevator.
Das Nico Essex Haus.
Und da ging's ab.
Eins der legendärsten Hotels.
Aber irgendwann, ja, so nach 3 Wochen in deinem tollen Hotelzimmer, da fühlst du dich auch echt ein bisschen alleine manchmal. Ja, und das ist dann so, da hätte ich dann doch lieber im Hotel Chelsea in der Badewanne gesessen, wobei das auch gefährlich sein soll.
Du, um Nico Essex Haus sind auch einige Leute gestorben. Letzten erst gelesen.
Übertragen wir den US-amerikanischen Glamour mal auf Deutschland. Die 90er, das waren auch eine Zeit, wo die ersten Preisverleihungen, wo Viva angefangen an Preis zu vergeben. Es gab irgendwie MTV Music Awards und so weiter. Da kam das ja erstmal so ins Bewusstsein.
Ja, da waren wir nie. Wir haben einen Komet gewonnen, ja. Aber
okay,
auch dann in der Kategorie Crossover Act des Jahres. Und die H-Blocks waren da mal auch nominiert, also vollkommen albern.
Ja.
Und, die wussten nicht, was sie uns geben sollten. Also haben sie das Ding erfunden, die gab es vorher gar nicht.
Mhm. Aber, und wir waren,
wollten uns unbedingt was geben.
Der Echo, der hat noch existiert, war auch noch in einem anderen Glanz zu der Zeit. Und wir waren, glaube ich, dreimal nominiert. Und aber dreimal hat Pur zum gleichen Zeitpunkt auch ein Album rausgebracht. Deswegen konntest du den nicht als Verkaufspreis
orientieren. Der Eintritt kostet den Verstand, ja.
Genau. Wir waren froh, dass sie uns nicht in der Kategorie Volksmusik nominiert haben, weil da hätten wir 12 Jahre nichts gewonnen.
Aber ganz ehrlich, ich glaube, Abenteuerland, das war genau, es war in irgendeinem Jahr. Abenteuerland ist ein super Popsong. So, alles gut, nur Mono hätte eigentlich, wenn es einen Jurypreis gegeben hätte, einen deutschen Grammy, hätten wir den gewinnen müssen in dem Jahr.
Also wenigstens aber, das internationale Produktion.
Ja. Aber das ist ja auch nicht so, dass wir dann noch mehr Staubfänger brauchten und es war ja auch schön, da zu sein. Wir haben uns aber auch ein bisschen Pearl Jam-mäßig nicht wirklich wohlgefühlt in dem Teil dieses Establishments. Das war uns
Pearl Jam-mäßig, weil die zum Beispiel ab dem zweiten Album keine Videos mehr gemacht haben. Ne? Also einfach nur so irgendwie versuchen, seine eigene Nische
genau,
zu finden.
Genau, die haben probiert, eine Balance zu finden zwischen sich und dem Business.
Ja.
Das ist das, was wir immer noch tun. Kai und ich hatten letztens, wann war das, 2 Jahre her? Ein Jahr her waren wir auf dem Echo, auf dem letzten Echo. Wann war der? 2 Jahre oder was, ne? Ich habe keine Ahnung.
Letztes Jahr haben sie ihn eigentlich
Haben wir gerade ein Album rausgebracht und waren mit Hermit Fury, glaube ich, ein Riesending da abgerissen und waren eingeladen von unserer Plattenfirma. Und da war wieder so eine Situation, wo wir wieder anecken. Wir gehen raus aus dem Echo und da standen dann die ganzen Audi-Limousinen vom
Fahrservice.
Genau, und wir wollten dann dahinter mit Bosse noch geredet und dann waren dann auch noch irgendwelche Leute, auch Paulina Ruzinski und irgendwelche Sternchen aus der Schauspielwelt, wo ich mich auch mal frage, haben wir einen Musikpreis oder? Mhm. Egal. Und dann wollten wir dahin und fragten, oh geil, Fahrservice, super, dann bringt ihr uns, das wäre total klasse, 20 Limousinen.
Ja.
Nee, wir hatten den Schein nicht für den Fahrservice. Mhm. Und dann stiegen irgendwelche Mädels da ein und fuhren da irgendwie los, die hatten irgendwie einen Schein und ich wurde dann irgendwie ein bisschen ungelenkt, Kai nahm mich dann weg und sagte, komm, lass den Alten. Und dann haben wir uns ein Taxi geholt und sind dann zu unserem lieben Barkeeper gefahren. Das ist so ein typischer Moment. Die Winkelfelders und die Furies irgendwie auf dem Echo. Aber es war ein netter Abend, war ein geiler Abend.
War für uns eigentlich so, und du, war nicht so wichtig.
Genau.
Es gibt so Momente, da denkt man sich mal kurzzeitig, ach, so ein Ding hätte ich ganz gerne mal gehabt, ja. Aber auf der anderen Seite wäre ich jetzt nicht glücklicher und nicht unglücklicher, wenn ich so ein Ding hätte. Ich glaube, das ist egal. Das Wichtige für uns war eigentlich immer, und das ist immer noch so, dass die Musik, die wir machen, uns Spaß macht, ja. Und dass wir einfach noch Menschen haben, für die irgendwas bedeutet. Also, wenn wir den Menschen irgendwie berühren können mit dem, was wir tun, dann ist das wunderbar und ist es auf alle Fälle die Legitimation für uns, das zu tun, was wir tun, ja. Und wir können davon leben. Und auch so ein Satz, den Christoph, glaube ich, mal geprägt hat, lieber wohlhabend und bekannt als reich und berühmt. Perfekt.
Eine abschließende Frage noch, und zwar, die gilt euch beidermaßen. Thorsten, wenn der Thorsten Wingfelder aus den 90ern jetzt vor dir stehen würde, könntest du mit dem was anfangen? Fändest du ihn gut?
Ich fände ihn ganz spannend, aber das Wort spannend würde ich ihm auch anders um die Ohren hauen. Ich würde sagen, entspann dich mal ein bisschen kleiner.
Kai?
Das habe ich ihm damals schon gesagt. Und ansonsten hätte ich ihm die Haare geschnitten damals. Der hat Frisuren gehabt auf Fotos, das willst du nicht wissen. Und wenn du mich sehen würdest, oder ich würde mich sehen, was würde ich denn dann sagen? Dann würde ich erst recht sagen, Alter, cool down. Entspann dich mal ein bisschen. Genieß das, was du da hast und halt die Fresse.
Ich danke euch.
Hey, wir haben zu danken.
Bis zur nächsten Ausgabe.
Unbedingt.
War doch gar nicht so schlecht für die drei. Schalten Sie wieder ein, wenn wir sagen, alte Männer erzählen vom Krieg.